Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Buenos Dias aus Buenos Aires, Kai.
Buenos Dias, Philipp.
Nee, liebe Leute, wir sind...
Geht
Ah, bienito. Liebe Leute, wir sind nicht in Buenos Aires. Aber wenn ich so aus dem Fenster gucke und mir das Thermometer reinziehe, dann wünschte ich, wir würden diese Folge jetzt aus Buenos Aires zu euch senden.
So ist es.
Wir sitzen allerdings schön in Hannover, wie üblich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, sind die jetzt völlig durchgedreht? Nein.
Ja.
Denn, ja, wie ihr wollt. Denn heute, liebe Leute, geht es um das sogenannte Superclásico.
Nicht El Clásico, nicht deutsches El Clásico, nicht Derby, nee, wie heißt es?
Du meinst Derby d'Italia?
Ja,
oder
genau.
Derby della Capitale?
So, genau, sondern das Superclásico.
So, ab jetzt bei Phrasensport wird nur noch in Superlativen gesprochen
das
und gesendet.
Das Mega-Klassiko ist dann nächste Woche dran.
Genau, ist es tatsächlich, aber dazu gibt es dann später noch ein kleineres Schmankerl. Nein, wir wollen wieder ein bisschen seriös werden, Kai. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir über das Old Firm gesprochen in Glasgow in Schottland.
Das stimmt, ja.
Und jetzt sind wir in südlicheren und wärmeren Gefilden unterwegs.
Endlich.
Nämlich in Buenos Aires, passend zum Wetter hier in Deutschland. Und zwar das Superclásico, ihr ahnt es, eigentlich die einzigen beiden bekannten Mannschaften aus Argentinien. Das sind nämlich Boca Juniors und River Plate.
Mhm.
Und wir haben, wie auch beim letzten Mal, das Ganze wieder zweigeteilt. Kai, du hast dich wie immer um die reichen Leute, um River Plate gekümmert.
Um die Los Millonarios.
Genau, so. Und ich habe die armen Leute bekommen, also Boca Juniors. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das soll nicht despektierlich sein, sondern es ist mal wieder, auch wie in Schottland, eine ähnliche Geschichte hinter dieser Rivalität.
Ja gut, es hat ein bisschen weniger mit dem Christentum zu tun, war.
Gut, in Argentinien können wir das Christentum-Problem ausklammern.
Die glauben alle an den gleichen Gott, aber der gleiche Gott ist manchmal eben, das reicht da nicht aus, um einer Meinung bei einer Fußballmannschaft zu sein. Ich nehme den Ball direkt mal auf,
ja.
Philipp. Ich durfte mir River Plate angucken, was ganz, ganz häufig beliebterweise bei europäischen Kommentatoren als River Plate mit so genannt wird. Du hast es schon vorweggenommen, gegründet in Buenos Aires, das Ganze, diese Mannschaft, im Jahr 1901. Jetzt würde ich dich mal ganz frech fragen, Philipp.
Ja.
Ich habe hier so eine Karte, da steht River Plate drauf. Und ich ziehe jetzt die Kategorie Gründungsjahr. Und da steht 1901. Kann ich mir die Karte von dir schon mitnehmen?
Kai, die hast du.
So.
Bei mir steht 3. April 1905.
Das ist schlecht, 4 Jahre zu spät.
Ja, ja.
So, wir sind im Jahr, also wir, meine Mannschaft, in dem Fall im Jahr 1901 gegründet und beheimatet im Estadio Monumental. Also wir machen es nicht kleiner.
Natürlich.
Wir machen es eher größer. Was ja auch gut ist, weil
wir arbeiten ja sowieso in Superlativen, ne?
Wenn man mal so reinguckt, ist River Plate, no hate, aber auch der erfolgreichste Club Argentiniens. Mit den meisten nationalen Titeln, internationalen Titeln zusammen.
Mhm. Wollen wir die nächste Quartettkarte spielen?
Das können wir versuchen,
ja. Okay, ich habe argentinische Meistertitel, hatte Boca Juniors 35.
Boah, da muss ich jetzt mal eben
recherchen. Ja, aber müsstest du mehr haben, ne? Wenn du sagst...
Naja, ich bin ja schließlich der Kollege, der die meisten hat, ne?
So, ne?
Ja, ich glaube, wir haben historische Großsiege, zusätzliche Fakten. Lass mich mal eben schauen.
Ja.
Wie viel hattest du?
Ich habe, also Boca Juniors natürlich, 35 argentinische Meistertitel.
35 argentinische Meistertitel.
Ja.
Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ne, Philipp, erzähl doch mal was zu deinem Stadion. Wo spielt ihr eigentlich? Während ich hier noch hart am Recherchen bin.
Ich fange vielleicht anders an. Vielleicht mit der Geschichte. Also ich bin ja eingestiegen wieder mit dem armen Verein, ähnlich wie Celtic Glasgow. Und das zieht sich hier genauso durch. Und zwar sind wir am, wie schon gesagt, am 3. April 1905 im Stadtteil Boca. Hm. Ne, das ist ein ganz normaler Stadtteil.
Da kommen sie übrigens beide her.
Genau.
Sowohl River Plate als
genau, auch. Dazu zu River Plate habe ich nichts, aber nee. Genau. Gegründet im Stadtteil Boca. Und zwar ist das oder war das damals ein Armenviertel, wo dann auch viele aus dem Ausland hinmigriert sind. Also das Internet spricht da von Arbeiter-, Armen- und Migrantenviertel. Mhm. Und so.
Hafenviertel auch, nicht?
Genau. Und so ist dann auch das Team gegründet worden. Und zwar von vielen italienischen Einwanderern aus Genua. Ne, Genua in Italien ist ja auch eine große bekannte Hafenstadt. Und dementsprechend ist der Spitzname des Clubs Boca Juniors, also den sie sich selber gegeben haben, die Genesis oder Genesis. Sorry, mein argentinisches Spanisch ist nicht ganz da, wo es eigentlich sein sollte. Also ist Spanisch für die Genuesen. Genuesen. Ja. Und daher eben der Spitzname und auch eben der Stadtteil, warum der Stadt Boca heißt. Und jetzt witzig, Junior ist ja jetzt nicht unbedingt ein spanisches Wort, ist logischerweise ein englisches Wort. Und witzigerweise, sie haben einfach absichtlich das Wort Juniors genommen, damit es englischer klingt. Das Geheimnis hinter Juniors, also das heißt natürlich so die Kinder Bocas übersetzt.
Gut.
Aber die haben einfach kein spanisches Kinder genommen, sondern einfach das englische Wort für Kinder.
Ja.
Also eben Boca Juniors, die Kinder des Stadtteils
Boca. Was dann wiederum vielleicht interessant ist, sich anzuhören, weil ich sagte, aus Boca kommen sie beide.
Ja.
Sind sie aber nicht mehr beide.
Nein.
Denn mit dem Erfolg, den River Plate hatte, ziehen die Kollegen weg. Also sind nicht mehr in Boca beheimatet, sondern in Núñez. Meine Recherche ergebend wohlhabenderen Norden.
Ach so.
Philipp. Na klar. Das muss man sich mal geben, ne? Natürlich. Also Boca, ja. Arbeiterklasse Hafenviertel und River sind die reichen Leute,
ja.
Die gehobenen Schichten. Dieses Narrativ ist natürlich komplett überspitzt, aber das prägt dieses Derby halt bis heute sehr stark. Die Arbeiterklasse gegen die sich für was Besseres halten.
Ja. Und da habe ich auch noch was für dich, Kai.
Ja.
Und zwar müssen wir unbedingt über die Vereinsfarben sprechen.
Ja.
Dein Verein, River Plate, River Plate, ihr habt ja weiß mit so einem roten Streifen über die Brust.
Diagonalstreifen. Genau.
Und als ihr wurdet hier vor Boca Juniors gegründet und als aber dann Boca gegründet wurde, wollten die auch Rot und Weiß haben. Und dementsprechend gab es dann 1907 gab es ein Spiel zwischen River Plate und Boca Juniors. Du ahnst es. Kein Spaß. Darum, wer denn jetzt Weiß-Rot oder eben Rot-Weiß tragen durfte und wie das so ist mit den reichen Leuten, die haben das Spiel gewonnen. Und deswegen habt ihr oder hat River Plate jetzt weiß-rot und Boca Juniors, und Kai, ich setze jetzt noch einen drauf mit Kuriositäten. Warum hat Boca Juniors jetzt blau und gelb? Nein, es hat nichts mit Braunschweig zu tun.
Moment.
Ist ernst?
Blau und gelb. Blau ist die Kontrastfarbe.
Ja.
Zu rot.
Ja, klingt alles gut.
Und, aber das macht gar keinen Sinn.
Ist alles Bullshit, ja. Ist garantiert falsch, was du sagst.
Gut, okay.
Und zwar, als das dann eben stattfand, lag ein schwedisches Schiff im Hafen.
Wir nehmen die.
Und du ahnst, welche Flagge an diesem Schiff wehte. Ja. Natürlich die schwedische.
Ja.
Ja, und so kommt das dann eben blau-gelb oder gelb-blau, ne? Je nachdem, wie du es
sehen willst. Jungs, wir brauchen neue Farben.
Und das,
welche nehmen wir?
Und das ist der Grund, warum die Boca Juniors heute in blau und gelb oder gelb und blau spielen. Also kannst du dir nicht ausdenken.
Nee, das ist so was. Ne, weißt du, solche Fragen kriegt man dann beim Pub-Quiz. Und gut, dass ihr sie hier gehört habt, die Antwort. Und ich weiß sie jetzt auch. Ganz lieben Dank, Philipp. Das sind tatsächlich ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe es rausgefunden,
ja,
Philipp, und ich möchte gerne deine Karte entführen.
Ja, gerne.
Es sind logischerweise 38 argentinische Ligentitel,
Ja.
Drei Copa Argentina, nationaler Pokal, Den haben die River Plate Boys dreimal gewonnen.
Hast du auch Copa Libertadores?
Die habe ich natürlich hier auch. Ja, das ist der internationale.
Ja, das ist die südamerikanische Champions League.
Vier davon haben wir.
Oh, da muss das ich die Karte, ja, muss ich dir, ja,
die kriegst du
da mit? Haben wir nämlich sechs.
Bah, zwei mehr, ja, sogar.
Und wir haben auch dreimal den Weltpokal.
Den International Cup oder Intercontinental Cup?
Nee.
Den Weltpokal.
Weltpokal, dreimal. Also der alte,
sowas,
ne?
Sowas habe ich nicht. Ja, sowas also habe ich nicht.
Der Vorgänger, ja, ja, zum Club-WC.
Zum Club-WC, ja, oh, ja.
Haben wir, also Boca dreimal.
Ja, stark, stark. Nee, da also kann ich überhaupt nicht mitmischen.
Auch, muss also sagen. Muss man sagen, also Boca auch eine starke, also ich will nicht sagen internationale Marke, aber schon international auch erfolgreich.
Zumindest mir auch stärker bekannt gewesen im Vorfeld als River Plate, muss ich dazugeben. Interessanterweise, wenn man jetzt mal auf die Einzelstatistiken guckt, also ja, guckt man sich mal an, jetzt sag mal, wir haben schon häufig gegeneinander gespielt. Das Derby ist nicht so häufig gespielt wie das Derby, was wir uns vorher angeguckt haben.
Ja, genau.
Weil, also so häufig kann wirklich niemand gegeneinander spielen, außer man ist in Schottland und spielt irgendwie
viermal im Jahr gegeneinander.
Ja. So, da brauchen die Kollegen in Argentinien doch ein bisschen mehr Zeit. Da haben die auch, glaube ich, einfach ein paar mehr Vereine, die in dieser Liga, ja, mitkicken.
Das Land ist auch, glaube ich, minimal größer als Schottland.
Ja, ja. Punkt. Also, insgesamt, diese Partie, dieses Superclásico, 263 Mal ausgespielt.
Mhm. Und ist aber auch schon eine stattliche Anzahl.
Ist schon groß.
Ne? Also, das ist schon groß.
Da musst du dich ganz schön lange in der gleichen Liga halten, um das so häufig spielen zu können.
Ja,
ne?
Genau.
Die Karte nimmst du allerdings auch mit. Boca Juniors gewinnen das Ganze 92 Mal, mhm. River Plate 87 Mal. Und das ist, glaube ich, der eigentlich interessante Fakt, 84 Mal wird das Ganze unentschieden ausgehen. Heißt, wir haben ja eine ziemlich klare Leistungs-, ja,
ne, schon eng.
Gleichheit,
ist schon, ja,
Ähnlichkeit.
Ist schon eng und gleich. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es in Argentinien halt einfach nur diese zwei Mannschaften gibt.
Ja.
Ich glaube, das ist ähnlich, das kann man doch, glaube ich, schon mit dem Old Firm vergleichen. In Schottland gibt es ja auch nur Rangers und Celtic und hier in Argentinien gibt es auch nur Boca und River.
Die zwei großen.
Und dazu habe ich natürlich auch eine Statistik rausgesucht, Kai. Mhm. Denn 40% aller Argentinier sind Boca Juniors Fan. Und
die anderen 60 sind River Plate Fan.
Nee, und 33% aller Argentinier sind River Plate Fans.
Krass.
Das heißt, das sind zusammen 73%. Das heißt,
was machen die anderen 27?
Das heißt, 27% aller Argentinier sind eben dann Anhänger ihrer lokalen Club oder whatever. Und also alle anderen Mannschaften haben nur einstellige Fans sozusagen in der Gesamtbevölkerung.
Krass.
Und daran siehst du auch schon, dass es auch wieder wie in Schottland ist, das ist so eine Staatsreligion.
Ja, aber
mehr oder weniger im Fußball.
Jetzt müsste man ein bisschen Ahnung von Topografie und Geografie haben. Also Geografie kriege ich gerade noch hin.
Ja.
Topografie beziehungsweise Demografie ist dann interessant. Denn welche größeren Städte in Argentinien gibt es denn neben Buenos Aires noch? So, und da.
Ja, da müsste ich jetzt vielleicht auch mal kurz.
Ja, da müssen wir mal Google Maps bemühen.
Kurz auf die Karte gucken. Denn da bin ich auch ein bisschen.
Ja,
bisschen
so überfragt. Heißt, das könnte ja auch eine Problematik sein.
Ja, ich glaube einfach, dass gerade in Südamerika sich viel um die Metropolen dreht.
Ja.
Ne? Während bei uns in Deutschland der Fußball ja schon sehr verbreitet ist. Also, ich meine, wir haben Vereine wie Wolfsburg oder Hoffenheim, die ja nicht um eine Metropole rum sind und haben große Fanbases. Ne? Und ich meine, klar, du kannst natürlich jetzt sagen, okay, Ruhrgebiet, ja, okay. Mhm. Aber da gibt es ja auch gleich 15 Mannschaften im Ruhrgebiet. Ne?
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass es dann da eine Mannschaft gibt, dass du dann so eine Fußballreligion hast.
Ja.
Ne? Gibt es natürlich trotzdem um Dortmund und Schalke. Aber ich glaube, gerade mit Buenos Aires als Hauptstadt ist das schon so ein Ding. Und gerade die beiden Mannschaften einfach als erfolgsdominierend, ich glaube
interessant wäre jetzt für mich, vielleicht nicht so passig, weil man in England mehrere Großstädte hat mit großen Teams, aber London alleine hat
wie viele Teams? Die haben locker 20 Profiteams.
So.
In den ersten beiden Ligen oder genau. Ersten drei Ligen, ja.
Heißt, auch da ist ja ein enormer Ballungsraum,
ja.
Auch von Fans wahrscheinlich. Nur da haben wir eben wieder Manchester und Liverpool als Städte, die auch enorme große Fanmassen quasi akquirieren. Ich glaube, in England ist das Ganze mit der Fankultur nochmal was anderes, ein bisschen differenzierter zu betrachten. Interessant ist vielleicht auch nicht nur die weil wir bei Statistiken waren, wie häufig wird was gewonnen oder verloren. Das häufigste Ergebnis in diesen Spielen, ich hatte es gesagt, ist ein 1:1 statistisch. Interessant ist, glaube ich, auch die Menge an gelben und roten Karten, die in diesen Spielen verteilen wird.
Ja, so als, das ist noch ein Derby.
Als, das ist tatsächlich ein Derby. Wir reden von gut und gerne mal über 10 gelben Karten und mehreren roten Karten. Also gibt's auch. Mal ist es ruhiger, mal weniger ruhig, aber in der Regel fliegen da doch die roten Karten durch die Gegend. Und das zeigt sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf den Rängen. Wenn es dann um die Fan-Rivalität geht, das sind also tatsächlich noch Rivalen in dem Case.
Ja.
Nicht ohne Grund nennen meine Fans von River Plate.
Ach, jetzt sind wir in dem Segment. Ja, sehr gut.
Jetzt sind wir in dem Segment angekommen. Die Boca Junior-Anhänger Bosteros. Was das heißt, Philipp, das wird auf den Geruch des Hafenviertels zurückgeführt, wo sie lustigerweise selber herkommen. Und heißt Müllmensch.
Ja, genau. Also
einfach ein Müllmensch.
Genau, also ich habe das gefunden, dass es eigentlich heißt, dass so viel, oder nimmt es Bezug auf das Armenviertel, wo ja, und Hafenviertel, das ja sowieso von Natur aus nicht immer das sauberste und das bestriechendste ist. Und das nimmt wohl Bezug auf stadtbedienstete Müllarbeiter, also Leute, die da eben sauber gemacht haben, die dann auch früher immer schlecht bezahlt waren und auf die man dann von oben herab geguckt hat. Und so haben dann eben die River Plate-Fans, haben dann die Boca-Anhänger dann eben, wie du sagst, Müllmänner, Müllmenschen genannt, was natürlich absichtlich herabwürdigend sein soll.
Ja.
Ne? Und da muss man sagen, das ist halt ein großer Unterschied vielleicht zu Deutschland. Ja, ich meine, klar haben wir hier auch so die ein oder andere Bezeichnung für Fans aus einer Mannschaft aus dem Süden aus Peine Ost. Natürlich gibt es da Worte, aber das ist natürlich schon arg herabwürdigend, ne? Wenn man die einfach als Spitzname Müllmenschen nennt. Das ist schon hart, ne?
Ja, das ist hart, denke ich auch. Ich denke, da ist der Spitzname für die Fans von River Plate doch dann sehr viel.
Ja.
Sehr viel häufiger genannt.
Aber die Zuneigung beruht ja auf Gegenseitigkeit, denn die River Plate-Fans haben natürlich für euch, die Boca-Fans haben natürlich für euch River Plate-Anhänger natürlich auch einen Spitzname und der lautet Galinas.
Die guten Galinas.
Das heißt so viel wie Hühnchen. Ja, aber das meint jetzt nicht, dass ihr so nett und possierlich wie kleine Hühnchen seid,
possierliche Dinien,
sondern damit ist gemeint feiges Hühnchen und dann eben am Ende Feiglinge.
Ja, also man merkt, so viel Liebe wurde aufgebracht, dass man tatsächlich Spitznamen füreinander empfindet und erfindet. Passiert in Deutschland auch eher selten, dass die Dortmund-Fans die Bayern-Fans mit einem Hühnchen vergleichen. Ist aber, naja gut, das sind vielleicht dann auch noch die netten Worte, die dann ausgetauscht werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass da der ein oder andere Satz sonst noch so fällt. Insgesamt, und jetzt würde ich vielleicht mal hinkommen, wen kennen wir überhaupt aus diesem Verein?
Ja.
Also, weil das ist immer so ein abstraktes Konstrukt, so ein Verein, da spielen dann Leute auf dem Feld, aber wer sind denn diese Leute und kennen wir die in Europa überhaupt auch?
Genau, das finde ich ist eigentlich der interessanteste Punkt, weil ich meine, wir reden hier über eine der erfolgreichsten Mannschaften, also beide, auch des südamerikanischen Kontinents.
Mhm.
Ne, wenn wir jetzt über Europa sprechen, dann reden wir ja über Liverpool, Manchester United, Bayern, Inter Mailand, AC Mailand, Juve und so. Und ich meine, da kennt man so die Spieler, ne? So die Weltmeisterkader der letzten 20, 30 Jahre hat man so im Blick. Und deswegen wollen wir mal gucken, was die so für Spieler hervorgebracht haben. Und ich fange einfach mal an. Erstmal mit den aktuellen Spielern, finde ich. Habe ich mal geguckt. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an keinen geringeren als Edinson Cavani, der ja in Europa schon ordentlich rumgekommen ist. Der beendet jetzt seine Karriere bei den Boca Juniors.
Hm.
Der ehemalige Stürmer von PSG. Dann war er davor, glaube ich, bei Palermo, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich muss dazu sagen, viele argentinische Spieler haben ihre erste Station entweder in Italien, eben aufgrund der Verbindung, Und gerade bei den Boca-Spielern, ne, die ja sich selber auch als Genuesen bezeichnen, ist es nicht selten so, dass die dann in Italien ihre erste Station haben. Vielleicht als anderes Beispiel auch Paulo Dybala. Also der kommt jetzt nicht von Boca Juniors, aber der hat ja auch in Palermo angefangen.
Ja.
Ne, also viele, viele Argentinier, die ihre erste Station in Europa in Italien haben. Dann habe ich noch einen Namen für euch, Ander Herrera, spanischer ehemaliger Nationalspieler, der viele Jahre bei Manchester United gespielt hat. Dann habe ich noch Marcos Rojo, der ist Kapitän bei Boca, ehemaliger Linksverteidiger von Manchester United. Und dann habe ich noch der Keeper Sergio Romero, der argentinische Nationaltorhüter war vor dem jetzigen. Ne, also viele, viele Leute, die in Europa eine extrem erfolgreiche Karriere hatten, die dann in ihrer Heimat, gut, bei Ander Herrera jetzt nicht, aber ist ja auch spanisch sprechend, die dann, ich sag mal, in ihrer Heimat nochmal auf hohem Niveau ihre Karriere sozusagen ausklingen lassen.
Romero, der das Tor von Mario Götze 2014 nicht aufhalten konnte.
Genau, derjenige welche.
Insofern ganz interessant. Ich muss bei River Plate dazugeben, so richtig viele bekannte Spieler aktuell aus Europa vorher da gewesen, gibt es nicht. So dieser Back-Transfer passiert nicht so häufig.
Ja.
Junge Talente haben sie trotzdem.
Ja.
Franco Mastantuono.
Ah ja, genau.
Verpflichtet von Real Madrid, spielt allerdings noch da. Ist unter anderem eines von denen, Lautaro Rivero, ebenso als Linksverteidiger oder zentraler Verteidiger in dem Moment. Enzo Perez, auch schon, also ist da Routinier. Und den schönsten Namen, wie ich finde, der Torhüter mit Franco Armani.
So.
Der auch ein Vereins-Urgestein ist, eine Legende dort ist. Guckt man in die Vergangenheit, ist das bei River Plate ein bisschen einfacher, da große Namen zu finden.
Ja, ich habe da auch ein oder zwei.
Und vor allen Dingen auch, die später in Europa gespielt haben. Mit keinem kleineren anzufangen als Hernan Crespo. Damals gespielt, AC Mailand, Inter Mailand und dann Chelsea später.
Ja.
Ein absolut geflügelter Name, glaube ich, den kennen wir alle. Einen Namen, den wir weniger kennen, der mir aber direkt ins Auge gestochen ist, weil ich ihn kenne, ist Alfredo Di Stefano.
Ja, auch eine Legende. Ja.
Eine unglaubliche Legende. Später bei Real Madrid gespielt.
Ich würde sagen, Di Stefano ist, genau, das ist der gehört zu Real, stimmt.
Ja, ja, ja,
absolut, bei Real. Auch absolut Real-Urgestein.
Der ist auch einer, genau, einer der, wie heißt es, All-Time Elf.
Ja, genau.
Der immer mal wieder genannt wird. Einen, den wir vielleicht eher noch mal kennen, weil er auch schon gegen 96 gespielt hat, ist Radamel Falcao.
Ja, damals Europapokal.
Porto zuerst, dann Atletico Madrid, der hat den Sprung über Portugal gemacht, was eher untypisch ist, als spanisch sprechender in
portugiesischen Land. Ist aber mittlerweile auch jetzt, wo wir haben ja über die Jugendarbeit in Portugal gesprochen, Beispiel ist Enzo Fernandes, der jetzt bei Chelsea spielt.
Ja.
Der hat ja vorher bei Benfica gespielt und Benfica hat den, glaube ich, sogar aus der River Plate-Jugend. Oder dann hat er ein Jahr, glaube ich, bei River Plate gespielt vor zwei, drei Jahren. Also das ist schon ein super Sprungbrett für argentinische Talente.
Und das sehen wir auch, ich weiß nicht, wo der Kollege vorher gespielt hat, Julian Alvarez.
Ich glaube auch River.
Da kommt der Kollege zumindest her. Genau. Ja. Die Frage, ob der eine Zwischenstation vor Manchester City hatte.
Oder
ob der direkt zu Manchester City ist.
Hatte er, ja. Nee, warte mal. Jetzt muss ich dich anlügen.
Ist auf jeden Fall einer der.
Ich glaube, die haben den direkt von River Plate.
Ich glaube auch, ist einer der größten Exporte da von River Plate. Erik Lamela ist ein großer Name gewesen, zumindest jahrelang immer wieder. Einer, den man sich bei FIFA Ultimate Team immer wieder gezogen hat.
Immer.
AS Rom und Tottenham. Aber, und um das den Sack zuzumachen, nur um drei Namen noch zu nennen, Javier Mascherano.
Ja,
jetzt Liverpool-Legende, nicht ganz,
Barca-Legende.
Genau, nicht so ganz unbekannt. Gonzalo Higuain, auch dort gespielt. Und nicht zuletzt einer, der im letzten Jahr dem FC Barcelona einige Probleme bereitet hat, Lautaro Martinez.
Oh, das wusste ich nicht, aber ja, wundert mich nicht.
Und das ist der Punkt, der hat bei Racing begonnen damals, aber hat eben mit Lautaro Martinez auch ihn geprägt, genau. Heißt, einige Spieler da bei River Plate ausgegangen oder eben beeinflusst worden, um dann nach Europa zu kommen. Philipp, du hast auch so einige Spieler bei dir auf der Liste und einen wusste ich auch sogar, ohne das zu recherchieren.
Ja, also das ist jetzt meine Trumpfkarte sozusagen, die ich jetzt einfach direkt mal ziehe. Und zwar, das muss ich ein bisschen zelebrieren, hat kein anderer bei Boca Juniors gespielt und zwar dreimal. Ein gewisser Diego Armando Maradona, der auch im Stadion sein eigenes Museum jetzt hat nach seinem viel zu frühen Ableben. Mhm. Ja, hat da eben drei kurze Perioden gespielt, ist glaube ich nicht aus der eigenen Jugend oder so. Also er hat immer mal wieder zwei Jahre gespielt, hat dann woanders gespielt, dann wieder zwei Jahre gespielt. Also jetzt keine Dauerperiode, ist aber natürlich vom Namen her sicherlich der Größte, der bei Boca jemals gespielt hat. Dann habe ich noch so ein paar Feinschmecker für die Leute da draußen, die vielleicht ein bisschen älter sind oder so unser Semester sind. Gabriel Batistuta. Absolute Argentinien-Legende. Ich glaube, jahrelang bei der AS Roma gespielt. Dann habe ich noch einen Juan Sebastian Verón. Der ja lange Zeit bei Inter und dann auch Man United gespielt hat. Ist der lange Herr mit der Glatze und diesem einen Knietape, wo er sich immer die Patellasehne abgetaped hat. Dann habe ich noch, ein Deutschland-Schreck ist vielleicht falsch gesagt, aber das war der beste Spieler 2006 bei Argentinien, als wir Argentinien geschlagen haben. Und zwar Juan Román Riquelme. Der lange Zeit bei Villarreal gespielt hat.
Ja.
Das war auch die Zeit, wo Villarreal im Champions-League-Halbfinale gegen Arsenal ausgeschieden ist, 2006. Also er damals auf dem absoluten Peak. Ist im Moment aktueller Präsident von Boca.
Mhm.
Dann habe ich noch einen Carlos Tevez.
Ja, genau.
Der hat auch bei Boca gespielt. Immer mal wieder. Einmal zwischendurch, als er auf seinem Peak war, von 2001 bis 2004. Und dann am Ende seiner Karriere nochmal 2017, 2018.
Das Monster Tevez.
Ja. Genau, dann bis 2021. Und dann habe ich noch einen relativ aktuellen, vielleicht nicht, aber Alexis McAllister.
Ja.
Auch der Weltmeister mit Messi zusammen und Enzo Fernandez zusammen.
Mhm.
Hat bei Boca angefangen, spielt mittlerweile beim FC Liverpool.
Ja.
Ne, das sind so die größten und bekanntesten Namen. Also das ist schon echt Kult, was Boca so zu bieten hat.
Wenn man jetzt mal so guckt, welche Spieler tatsächlich aus welchen Vereinen kommen, so eine richtige taktische Vorprägung oder sowas haben die nicht, würde ich sagen.
Nee, das
dass man
ist
auch sagt, weg. Der eine ist, also die Boca bildet eher so starke, schnelle, physische Spieler aus und die andere eher technische Spieler. Ich glaube, das ist beides ziemlich identisch von der Qualität her. Insofern, aber was sie definitiv tun, sind Kultfiguren produzieren.
Absolut.
Ob das Tevez Riquelme ist oder Mascherano auch, würde ich jetzt auch unter Kultfigur irgendwo mit verorten.
Ich glaube, das Ding bei den beiden ist halt dadurch, dass beide so groß sind in Argentinien, ist, dass die Nationalmannschaft Argentiniens sich entweder aus Boca-Spielern oder River-Spielern speist oder dann eben den europäischen Stars, ne? Also die den Sprung nach Europa geschafft haben.
Ja,
und ich glaube, dann, ne? ohne jetzt nachgeguckt zu haben, aber ich glaube, es gibt, wenn überhaupt, vielleicht einen Spieler in der Nationalmannschaft, der nicht in Europa oder bei River oder Boca spielt. Einfach weil das Sammelbecken so klein ist in Argentinien, eben in Buenos Aires mit unseren beiden Mannschaften. Und da ist natürlich der Kult vorprogrammiert, ne?
Ja,
dass du dann eben die besten Spieler, entweder haben die mal bei River oder Boca gespielt oder sind eben so gut, dass sie dann eben ihre Karriere dann in Europa dann eben ausklingen lassen bei River oder Boca. Und daher ist, glaube ich, das macht diese beiden Kultclubs einfach zu Kultclubs. Weil es gibt mit Sicherheit gibt's noch andere Mannschaften in Buenos Aires. Es ist ja auch keine Kleinstadt. Und im Speckgürtel mit Sicherheit auch. Aber das sind so die beiden bekanntesten, eben aufgrund dieses Kultcharakters.
Unglaubliches Derby. Das Derby. Ist es das Derby, Philipp? Wir suchen ja hier in unserer Derby-Reihe eigentlich nach dem Derby. Wir waren letztes Mal bei der Mutter aller Derbys.
Ja, genau.
Auch rein zeittechnisch gesehen.
Genau.
Anfänge des Fußballs. Heute sind wir wohl bei einem der intensivsten Derbys, wenn nicht dem intensivsten Derby.
Ja.
Ist es das Derby?
Also, weiß ich nicht.
Schwer zu sagen.
Ich tue mich ein bisschen schwer. Weil ich meine, in Schottland hatten wir die religiöse Komponente. Jetzt haben wir die soziale Komponente, ne? Arm gegen Reich, also armen Stadtteil gegen reichen Stadtteil. Und ich meine, das leben die ja auch, ne?
Ja,
also,
ja, eben.
Das hat sich leider nicht verändert in Buenos Aires. Also das arme Hafenviertel ist weiterhin das arme Hafenviertel. Und wir haben ja nächste Woche, gucken wir uns das North London Derby an, das jetzt am Wochenende stattfindet. Also wir nehmen Freitag auf. Jetzt am Wochenende ist dann das North London Derby. Das hat auch wieder eine soziale Komponente. Und ich würde sagen, also das Derby gibt es einfach nicht. Na, also ich meine, wenn du einen Schalker fragst, der lächzt seit 3-4 Jahren wieder und die Dortmunder sicherlich genauso. Die haben sicherlich noch ein Wort mitzureden, wenn es um Derbys geht. Ne, der Paulianer will auch mitreden, wenn es um Derbys geht. Ne, und Italien haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
Ja.
Also ich sag mal so, das Derby gibt es mit Sicherheit nicht. Aber wenn du so weltweit Top 5 nimmst, dann bist du mit dem Old Firm sicher dabei und mit dem Superclassico bist du auch sicherlich dabei.
Ich sehe uns nach unserer Derby-Reihe hier schon Derbys von 1 bis 5 oder
1 bis 10 ranken. Ja, mit Sicherheit.
Also Superclassico auf jeden Fall in meinem Ranking auch unter den Top 5.
Ja, also wenn ihr zufällig wegen der Zeitverschiebung nachts aufwacht und nicht mehr schlafen könnt und zufällig läuft das Superclassico, macht's einfach an. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt so die größten Fußball-Cracks seid, sondern einfach nur gerne vielleicht mal 96 guckt, tut euch das an. Das lohnt sich. Das ist geil. Also das ist, kann ich auch jedem, falls sich hier einer verirrt hat, der nicht so gerne Fußball guckt, das hat mit Fußball wenig zu tun. Da geht's, ja, ich weiß, Kai, aber gibt ja vielleicht auch Leute.
Soll passieren.
So, ne, also das ist auch was für Leute, die nicht mit Fußball können, sondern da ist auch einfach viel Geschichte, viel Emotion, viel Lebensgefühl dabei. Superclassico lohnt sich immer. Und wenn nicht, dann guckt euch die Wiederholung an. Macht auch Spaß.
WM, wir fahren zur WM.
So, Philipp, ist das.
Wir haben es geschafft.
Ich hoffe, es ist schön. Ich hoffe, wir fliegen zur WM, aber
fahren.
Dabei sind wir auf jeden Fall.
Genau, wir fliegen dahin und von dem Superclásico zur Super-WM.
Oh ja.
Ja, eine WM der Superlative, sollte sie in Katar schon sein, ist sie jetzt in den USA, Kanada und Mexiko dann jetzt aufgrund der Menge der Mannschaften, die dabei sind.
Aber du weißt doch, in Amerika ist alles größer.
In Amerika ist alles super-sized.
Ja.
Und auch diese WM wird super-sized mit 42 Teams. Jetzt ist
64.
Guck mal, erzähle von 42. 64 Teams und die wollen sich qualifizieren. Und dadurch, dass das immer noch so ein bisschen, ja, mit der Nations League hier und Platzierung da und Qualifiers da, und das ist nicht so einfach. Vor allen Dingen, weil man will ja auch die richtigen Teams auswählen und hoffen, dass beispielsweise solche Teams wie die Demokratische Republik Kongo dabei sind oder Neukaledonien.
Wichtig.
Das sind ja die wichtigen Teams, die so eine WM dann auch wirklich bunt und spielerisch wertvoll machen.
Ja, bunt auf in jedem Falle. Also ihr hört schon so ein bisschen Ironie raus. Wir wollen das Ganze vielleicht mal chronologisch angehen, warum wir euch jetzt hier mit der Demokratischen Republik Kongo oder Neukaledonien belästigen. Kai hat es gesagt, wir haben uns für die WM qualifiziert. In Europa sind die Qualifikationsrunden sind durch, die Gruppenphasen sind gespielt. Ich verrate kein Geheimnis, das wisst ihr selber. Wir haben jetzt 6-0 gegen die Slowakei gewonnen. Davor haben wir 2-0 gegen Luxemburg gewonnen, haben also unsere Gruppe als Gruppenerster abgeschlossen mit einer Niederlage. Ist jetzt sowieso alles egal. Wir sind Erster, somit qualifiziert. Ne?
Ja.
Das ist Punkt 1. Das heißt, alle anderen Gruppenersten in Europa sind auch direkt für die WM qualifiziert. Man muss dazu sagen, Europa hat eben aufgrund der Historie eben viel mehr Quali-Plätze als andere Kontinente, sogar mehr als Südamerika.
Ja.
Deswegen sind so viele europäische Teams dabei, aber das könnt ihr alles nachgoogeln, damit wollen wir euch gar nicht belästigen, wir wollen euch nur ein bisschen aufklären, wie das Ganze jetzt weitergeht. Also wir sind dabei und fast überall sind die Qualis auch eben fertig gespielt, da haben wir euch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon ein bisschen drüber aufgeklärt. Jetzt gibt es noch 6 Plätze zu vergeben, Kai.
6 gibt es noch für...
Genau. Und davon sind 4 Plätze nochmal für Europa vorbehalten. Da klärt Kai euch gleich auf. Und dann haben wir noch 2 Plätze für die Welt sozusagen. Mhm. Aber da wollen wir euch auch die gleich aufklären. Und Kai, ich habe gehört, gesehen und gelesen, im europäischen Playoff-System sind ein paar Kracher dabei, ne?
Nicht alle haben es direkt über die Gruppen geschafft. Das ist so. Manche haben... etwas Unglück gehabt oder haben sich nicht genug angestrengt, wie auch immer. Sie haben es zumindest nicht geschafft, in ihren harten Gruppen zu bestehen. Unter anderem dabei sind solche großartigen Teams wie die Türkei mit viel spielerischer Qualität, aber auch die Tschechen sind dabei, die Italiener als wahrscheinlich das Team, was marktwerttechnisch zumindest am meisten zu bieten hat.
Eindeutig.
Und wo man davon ausgehen müsste, dass die Italiener sich eigentlich hätten qualifizieren müssen. Aber, und das ist ja auch interessant, die Italiener haben sich auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal zumindest nicht qualifiziert oder sind in der Gruppenphase schon ausgeschieden. Also bei internationalen Tournaments ist die Squadra Azzurra manchmal gar nicht so gefährlich.
Ja, ich hab eine Überschrift gelesen, so nach dem Motto Italien in den Playoffs, das wird wieder nix. Mhm. Also, dass die jetzt wieder so nervös sind, denen schlottern die Knie. Weil sie haben es ja schon mal nicht geschafft.
Ja.
Ich muss jetzt überlegen, war es eine Euro oder war es auch eine WM?
Gute Frage, wo sie nicht dabei waren. Ich glaube, es war eine WM.
Wo sie sich nicht qualifiziert haben.
2018.
Also das wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Von den Namen her dürfte es natürlich relativ easy werden. Ne?
Ja, also die F, wenn wir mal durchgehen, im ersten Path sind solche Mannschaften drin wie eben Italien, Wales, Nordirland und Bosnien-Herzegowina. Mhm. Wie gesagt, namentechnisch Schall und Rauch. Italien gegen Nordirland, das könnte ein Abwehrspiel der Nordiren werden.
Ja.
Kick and Rush, das typische Wales gegen Bosnien-Herzegowina. Wales ist der kleinere, also der Favorit, aber auch das, der Underdog schlägt zu, man weiß es nicht. Kann man so ganz, ganz schlecht sagen. Ich schätze, die Italiener werden zum Schluss als Qualifizierte rausgehen, aber you never know, manchmal kommt es anders, als man denkt. Der zweite Weg zur WM-Teilnahme, müssen sich die Ukraine gegen die Schweden durchsetzen und die Polen gegen die Albaner, wenn sie weiterkommen wollen. Wichtig zu sagen, es sind immer 2 Stages, also 4 Teams in so einem Zweig.
Ja.
Und die eben in einem Semifinal und in einem Playoff-Final dann gegeneinander spielen. Mein Tipp, oder andersrum gefragt, Philipp, was ist denn dein Tipp für diesen Part?
Ja, also ich gucke natürlich, bin natürlich wieder ein Freund von Statistiken. Müsste sich eigentlich Schweden klar durchsetzen, wenn man sich da anguckt, was die im Arsenal sozusagen drin haben mit Isak und Jökeres. Die dürften bis dahin wieder fit werden, denn die Playoffs finden im März statt, weil Isak und Jökeres zurzeit verletzt. Aber bis März ist eine lange Zeit.
Ja.
Und die Schweden haben mit Sicherheit den besten Kader von den 4 Mannschaften. Klar, Ukraine ist auch keine Laufkundschaft. Die haben mittlerweile extrem nachgeholt, was den Profifußball angeht. Also das wird, glaube ich, eine interessante Paarung, Ukraine gegen Schweden. Und bei Polen gegen Albanien ist das ähnlich. Polen hat mit Sicherheit die bessere Mannschaft als die Albaner. Aber die Albaner waren, glaube ich, bei der Euro vor 2 Jahren waren die dabei und haben echt eine super Performance abgeliefert. Also das hat Polen mitnichten schon gewonnen.
Mhm.
Ne, wird wahrscheinlich die letzte Chance für Lewandowski, nochmal ein internationales Turnier zu spielen.
Ja.
Steht also viel auf dem Spiel für die Polen. Ist letztendlich machbar, aber ich glaube, am Ende werden dann die Polen auch gegen die Schweden verlieren. Sodass das sicherlich dramatisch und vielleicht auch tragisch für den einen oder anderen Superstar werden könnte. Aber ich sehe da Schweden weiterkommen.
Jasula, ne, heißt der Kollege. Wie heißt denn der mit Vornamen bei Albanien? Ich glaube, das war der immer wieder genannt wurde, weil er Jürgen Gazula oder so einen deutschen Vornamen hat, in Deutschland geboren, nicht geboren, doch geboren, aber Albaner ist.
Ja.
Insofern die Albaner nicht zu unterschätzen, glaube ich auch. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie die Polen ärgern und schon in dem ersten Semifinal die Polen rauswerfen. Weiß man immer nicht. Am Ende glaube ich aber auch, dass entweder die Schweden oder die Polen sich aus dieser Paarung hervorbringen. Und dann mit über den Teich fliegen. Die nächste Paarung, und das finde ich dann gut, dass sie die Albaner und die Kosovaren nicht zusammen in einen Playoff-Topf gepackt haben.
Ach, wieso? War das?
Freunde.
Das war doch Losglück, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich war es Losglück. da spielen, und das ist nicht auch auf der Flagge hier nicht Belgien, sondern es ist Rumänien mit Virgil Gita.
Ist ein sehr dunkles Blau,
ne? Es ist ein sehr dunkles Blau. Die Türken gegen die Rumänen, also einmal übers Schwarze Meer rübergehüpft quasi. Ja. Wird dort ausgefochten, wer sich im ersten Semifinal durchsetzt gegen, und jetzt musst du mir helfen, ich glaube Slowakei.
Ja, das ist die Slowakei.
Ist kein Berg, ne? Ist das Kreuz. Slowenien hat die Berge.
Slowenien hat die Berge, das Kreuz hat die Slowakei.
Genau.
Genau, sie sind ja in der deutschen Gruppe Zweiter geworden. Genau.
Richtig, Slowakei. Genau. Sind Zweiter geworden und die müssen gegen die Kosovaren ran. Klare Sache, die Türkei muss das gewinnen.
Ja, gibt's keine Diskussion. Ich meine, klar, die anderen können auch Fußball spielen, sonst wären sie nicht da, wo sie sind.
Ja,
aber die Türkei gerade.
Die Erwartungshaltung ist eine enorme.
Ja,
Und gerade was die türkische Liga da tut, gerade und auch die Talente, die aus der Türkei kommen, Arda Güler unter anderem genannt, muss eigentlich weiterkommen. Die letzte Gruppe der Playoffs ist so eine, weiß ich nicht, der Rest vom Schützenfest.
Ja, aber ist für mich so die Wundertütengruppe, weil es da kein.
Es gibt zwei, wo ich sagen würde, aber du weißt es nicht.
Aber also, auch nicht gesetzt, ne?
Einer ist vielleicht so ein bisschen der Underdog in der Gruppe.
Ja.
Und die anderen drei sind vom Skill-Level her, würde ich sagen, nur minimal unterschiedlich.
Ja, bin ich bei dir.
Also die Dänen haben die Deutschen zum Teil noch geärgert in einem internationalen Turnier. Heute müssen sie drum bangen, da mitzuspielen.
Ja.
Spielen gegen die Nordmazedonen im ersten Halbfinale. Und das zweite, und da weiß ich es wirklich nicht, wer stärker ist, Tschechien gegen Irland. Könnte beides sein.
Ja, also da halte ich mich auch zurück mit einer Vorhersage. Mhm. Also die Tschechen immer mal wieder mit einem guten Spieler im Kader, aber haben die Klasse nicht durchweg.
Ja.
Aber die Iren genauso. Ne? Also da sind 3, 4, 5, 6 Premier League Spieler dabei, die sicherlich besser sind als die Tschechen. Aber auch bei den Iren ist so, dann haben sie da halt auch 3, 4 dabei, die eben nicht in der Premier League spielen, sondern die spielen sie dann eben nur in der zweiten englischen Liga.
Ja.
Ja. Und ich glaube, Tschechien und Irland, das könnte vielleicht sogar das interessanteste Spiel sein, weil das Leistungsgefälle nicht so groß ist.
Genau, das Niveau ist ziemlich ähnlich. Am Ende kann ich mir gut vorstellen, dass Dänemark sich durchsetzt gegen Tschechien oder gegen Irland.
Ja.
Mit der Qualität, die sie mitbringen. Heißt, unsere Tipps für die vier, die dann das ganze Tableau der WM noch ergänzen, sind Italien, Schweden, die Türkei und möglicherweise Dänemark. Heißt, auch wieder vier Teams, die auch in der Vergangenheit immer mal wieder mitgespielt haben. Ich hoffe eigentlich darauf, dass mal ein Underdog auch weiterkommt. Zwei Lucky Punches setzt, zwei glückliche Spiele gewinnt.
Ja.
Kick and Rush ist vielleicht dann die richtige Taktik gegen solche spielstarken Mannschaften.
Aber ich sag dir, wenn es ein Underdog schafft, sage ich es die Albaner.
Dann sind es die Albaner, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da ist die Gruppe nicht schwach, aber ich würde sagen, da sind die Mannschaften nicht konsistent genug in der Leistung. Und da kann ein bisschen Glück die Albaner mit einem wilden Aufspielen dann tatsächlich auch was reichen. Da freue ich mich drauf auf die Spiele, wo ich hingegen noch ein bisschen Zweifel habe, ob ich mir die überhaupt angucke, sind die internationalen Qualifier.
Genau, man muss dazu sagen, Europa natürlich eben, wie schon gesagt, aufgrund der Größe und der vielen Mannschaften, die wir haben, jetzt noch mit 4 Restplätzen für die Playoffs und alle anderen Kontinente haben jetzt noch 2 Plätze übrig. Also die Asiaten, die Südamerikaner, die Ozeanier, die Mittelamerikaner,
Afrikaner,
die Afrikaner, die spielen jetzt noch zwei Plätze miteinander aus. Und da gibt es auch eine Setzliste für 2 Plätze. Also es ist so, dass einmal ist die Demokratische Republik Kongo oder auch kurz Dr. Kongo gesetzt im ersten Playoff-Pfad und im zweiten Playoff-Pfad ist der Irak gesetzt.
Mhm.
Warum, wieso, weiß ich nicht, aber das wird vermutlich daran liegen, aufgrund ihrer Performance in ihren jeweiligen Kontinenten, dass die beiden gesetzt sind. Und die spielen jetzt dann erst in der zweiten Runde gegen Neukaledonien. Die müssen gegen Jamaika ran. Die spielen dann gegen Kongo. Und in dem anderen Pfad ist es Bolivien und Suriname,
ja,
wo dann der Gegner gegen den Irak spielt. Und jetzt muss ich Kai ehrlich gestehen, bis auf Bolivien und Jamaika kann ich alle anderen nicht so richtig einschätzen.
ja.
So, weil ich bin, also so internationale Fußball bin ich dann doch nicht unterwegs, dass ich dir das sagen kann.
Ich wusste gar nicht, dass der Irak eine Fußballmannschaft hat. Aber ja, die sind ja sogar da gesetzt, ne, für die zweite Playoff-Runde, für die Finals.
Ja.
Genauso wie Neukaledonien. Neukaledonien hatten wir ja auch vor ein, zwei Folgen schon, dass wir uns da bewundernswert gezeigt haben. Dass die Neukaledonien da sogar teilweise auf dem ersten Platz standen in ihrer Gruppe.
Mhm.
Haben es jetzt auf den zweiten geschafft. Ich sag's dir ehrlich, Philipp, ob Neukaledonien dabei ist, Jamaika,
ja,
oder der Kongo, genauso wie Irak, Suriname oder, den vierten habe ich schon wieder vergessen.
Bolivien.
Bolivien. Bolivien wäre tatsächlich etwas, was mich interessieren würde, weil da teilweise auch ganz spannende, technisch starke Fußballer herkommen. So, einfach, weil die da geboren sind, wie auch immer. Aber sind das Gegner für eine WM, wo wir als europäische Mannschaft, egal welche, wenn wir jetzt mal gegenhalten, ja,
ja,
die schwächste europäische Mannschaft, die sich dann voraussichtlich qualifiziert, ist irgendwo Schweden oder ist irgendwo Dänemark? Von den Vieren jetzt, meine ich.
Ja, von den, ja.
So, hat Dänemark ein Problem?
Nein.
Entweder gegen den Irak, Suriname oder gegen Bolivien?
Nein.
So, also, weißt du, was ich meine?
Das
ist nicht despektierlich gemeint, aber
das Leistungsgefälle ist riesig.
Das zeigt eben wieder, dass diese aufgeblähte WM eigentlich nur dazu führt, dass Mannschaften in der EM Testspiele spielen.
Ja.
Also, jeder hat eine Chance, klar, aber
genau, also wir müssen hier vielleicht mal das Ganze zweigeteilt betrachten. Natürlich ist es eine coole Sache, wenn Suriname oder Demokratische Republik Kongo oder Neukaledonien, wenn die dabei sind. Natürlich ist das eine geile Sache.
Ja.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte, Endrundenturnier, in was weiß ich, so stell dir mal vor, die kommen in die Gruppe und spielen halt in New York oder Los Angeles vor, was weiß ich, 50, 60, 70.000. Klar,
wenn
das ist eine geile
kommen.
Sache.
Ja.
Und das bereichert das die WM, allein, dass die dabei sind, die Fans sind da. Es ist eine Riesennummer. So, wenn wir das Ganze jetzt natürlich sportlich betrachten.
So, wie so ein Sportevent eben auch gedacht ist, ja.
So,
als Entertainment.
Ne? Also man muss sich ja über Leistung qualifizieren. Das heißt, am Ende ist es ein Leistungsturnier. Das heißt, am Ende gewinnt der, der alle anderen geschlagen hat.
Ist es das?
Ja,
ist sich es. Sich zu qualifizieren über Leistung?
Ist es, Kai. Ist es. Gut, in Europa ist mittlerweile jeder dabei. zumindest jeder Zweite. Aber ja, und da ist eben der Punkt. Also, aber Kai, ich sag dir, es kann natürlich auch cool sein, wenn wir als deutsche Mannschaft, die Kongolesen in der Gruppe haben, dann fetzen wir die 3, 4, 5, 6, 0 weg oder vielleicht auch nur 1-0.
Vielleicht auch nur 1-0, ja.
aber dann kriegt man vielleicht einen guten Einstieg oder hat einen Gegner, wo man sich auf jeden Fall warm spielen,
ja,
kann. Aber es ist natürlich so, für die Zuschauer ist natürlich so, die erste Woche ist natürlich dann uninteressant, wenn natürlich die Europäer und die Südamerikaner natürlich erstmal alles komplett weghauen und
ja,
vermöbeln.
Wir haben das in so vielen anderen Hinsichten ja schon erlebt. Wir haben das erlebt bei dem Super WC, bei dem,
ja,
World,
stimmt,
Cup,
ja,
wo es halt genau das Bild war, die Europäer und die Lateinamerikaner spielen alles an der Wand.
Ja.
So, und der Rest ist halt auch dabei. Ich habe kein Problem damit, Fußball als Event zu verstehen und zu sagen, naja, integrativ und alle können zugucken und wir bringen das Event auch in die Region, wo im Zweifel Fußball noch nicht so das Thema ist.
Mhm.
Alles okay. Aber das geht doch darum, die beste Mannschaft der Welt
Ja, die kriegt am Ende den Pokal, ja.
Mhm. So, auszuspielen. Es geht ja nicht darum, dass alle dabei waren und man eine Teilnahmeurkunde bekommt und,
ja,
gesagt hat, schön, dass wir alle kulturellen Interaktionen haben.
Genau, und dafür gibt es die Olympischen Spiele.
Genau, richtig. Da gibt es halt eine ganz andere Ebene zu. Also für mich ist dieser sportliche Aspekt bei der Fußball-WM, bei der Weltmeisterschaft, so im Vordergrund, dass ich mir ungern, also man sich sowieso gerade vor allen Dingen vor, ja, 8 Jahren noch, oder nicht vor 8 Jahren, jetzt nächstes Jahr ist WM, also vor 7 Jahren,
mhm,
auch viele Spiele angeguckt hat, selbst irgendwelche Angola gegen Eswatini, keine Ahnung,
mhm,
Spiele, aus reinem Interesse, weil man im Zweifel auch getippt hat und so weiter. Aber
ja,
seien wir ehrlich, es braucht kein Mensch. Niemand braucht ein Spiel zwischen Neukaledonien und der Demokratischen Republik Kongo. Das guckt sich auch in den Breitengraden kein Mensch an.
Ja, es gucken sich nur eben...
Auch im Stadion guckt sich das kein Mensch an, sorry. Es
gucken sich eben nur die Fangruppierungen eben dieser Länder, die gucken sich's an.
Ja.
Und ich meine, klar, irgendwelche Leute gehen mit Sicherheit ins Stadion und wenn es dann die eigenen Fans sind. Aber ja, es ist halt, also wir in Deutschland nennen das ja WM-Endrunde.
Endrunde.
Es soll eine Endrunde sein. So, und da sollen sich
die besten 64? Weiß ich nicht. Wie viele Länder hatten dieser Globus?
Boah.
Knapp über 100? 120?
Ich glaube, ja. Müssen wir mal gucken, wie
viel. Das ist die Hälfte der Welt, die bei so einem Endrundenspiel dabei ist. Du hast also nur die andere Hälfte aussortiert und ich wette mit dir, nicht jedes Land hat eine Fußballmannschaft.
Wahrscheinlich wird es so sein. Ja. Müssen wir mal gucken, wie viele Länder bei den Vereinten Nationen registriert sind. Aber mehr, also sind es 120? Gut, Kai, fragst mal eben schnell Dr. Google. Aber genau das ist der Punkt. Also natürlich wird es mit Sicherheit kompetitiv, dann eben im Achtelfinale oder dann eben im Sechzehntelfinale.
195.
195 Länder, okay, Kai. Ja, das ist ein bisschen mehr als 120, aber...
Ein Drittel der Welt ist
dabei. Aber ein Drittel der Welt ist bei der WM-Endrunde dabei. Und dafür ist das Turnier zu groß.
Ja, das dauert zu lang. Du hast die Spieler ja, du zwingst die Spieler ja auch von jeder Nation. Also nicht nur, ich nehme jetzt immer die Demokratische Republik Kongo. Es könnte auch jeder andere Staat sein, ist vollkommen egal. Aber du zwingst alle Spieler dazu, diese Zeit bei der WM, die dann ja entsprechend länger wird, weil du halt einfach mehr Teams hast und eine höhere Spielfrequenz haben musst. Eins also von
ich
beiden.
Glaube, länger wird sie nicht. Ich glaube, es bleibt bei einem Monat.
Ja, bei 4 Wochen. Dann hast du aber eine höhere Spielfrequenz, weil du mehr Spieler hast.
Das heißt, alle haben, also die guten Mannschaften, die dann weiterkommen, haben alle ein Spiel mehr.
Ja, genau, weil du ja unten wieder mehr aus.
Genau, ne, weil du unten mehr aussortieren musst. Und das ist schon so belastungstechnisch, weil ich glaube, früher war es so, wenn du Weltmeister geworden bist, waren es 7 Spiele.
Ja.
So, jetzt sind es 8.
Mhm. Wieder 1 mehr.
Das sind 8 Spiele in 4 Wochen, das heißt. In einer Woche 2 Spiele. Jetzt könntest du sagen, ja, das sind hochbezahlte Profis, die machen nichts anderes als trainieren.
Ja, die machen aber auch nichts anderes als das ganze Jahr schon Fußball spielen.
Genau.
Na, auch nur Menschen, die sich dann im Zweifel verletzen und kaputt gehen.
Genau, was du sagst. Also, ne, das sind eben hochgezüchtete Spieler und der menschliche Körper ist eben nur nicht darauf ausgelegt, alle 2 Wochen, zweimal die Woche Höchstleistung zu bringen. Und ich meine, wir sind ja in der WM-Endrunde, das heißt, die Mannschaften, die dann wirklich auch das Potenzial haben zu gewinnen, die geben ja dann alles.
Ja.
Ne? Also ich meine, wenn dann Spanien gegen England spielt oder von mir aus hoffentlich auch dann Deutschland gegen Italien oder Deutschland gegen Frankreich, was dann hoffentlich passiert im Halbfinale, dann musst du zur Not über 120 Minuten gehen, dann mit Elfmeterschießen. So. Und ich meine, das machst du ja nicht auf 80%, weil die anderen laufen auf 110%. Das heißt, du selber musst auch auf 110% laufen. Na, und dann mit Verlängerung so und dann 3 Tage später nochmal.
Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, machst du diese 110% auch gegen dann Eswatini?
Nein, natürlich nicht.
Nee, genau, richtig. Heißt, die Intensität dieser Spiele leidet auch darunter.
Ja, na klar.
Heißt, ich gucke mir dann Spiele im Fernsehen an gegen irgendwelche Muckelländer dieser Welt. Deutschland spielt dann gegen die, schießt dann das 2-0 und dann wird auch in den Sparmodus geschaltet. Genau. Heißt, du kannst nach 30 Minuten den Glotze abschalten, weil es am Ende des Tages keinen Mehrwert hat, sich jetzt noch die anderen 6 Tore anzugucken. Wird man nicht machen, so, weil man dann auch die Nationalmannschaft anguckt. Aber
das ist halt,
das hat nichts mit den Vorrundenspielen dann der WM vorher zu tun. Und deswegen, ohne das jetzt künstlich aufzublähen, ich finde es nicht gut, dass wir 64 Teams haben. Ich finde die Idee, dass man da möglichst viele beteiligt, ehrenwert, aber dann macht das bei den Olympischen Spielen. Jeder kann sich über Leistung qualifizieren.
Genau, für sowas gibt es für Teilnahmekunden, wie du gesagt hast, gibt es die Olympischen Spiele.
Und jeder kann sich über Leistung qualifizieren. Also ist der Irak fußballerisch stark genug, sich durchzusetzen in seiner Quali-Gruppe, muss er halt vorher auch sich qualifizieren, so wie jedes andere Team auch dieser Welt.
Genau.
Und wenn er das nicht schafft, dann will ich nicht aufgrund einer aufgeblähten WM dann doch den Ländern noch die Chance geben, das zu schaffen. Weil dann bist du einfach nicht gut genug im Fußball. Dann musst du besser im Fußball werden und dann kannst du auch teilnehmen. So, es funktioniert über Leistung und nicht über die Menge an Teams, die teilhaben dürfen.
Genau, also habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Das Einzige, Kai, was ich dazu noch sage, ist, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sprechen im März nochmal drüber, wenn das durch ist.
Aller spätestens dann,
Und dann wird es relativ knapp danach gibt es die Auslosung. Das heißt, wir werden uns vermutlich, wenn wir wissen, gegen wen wir spielen und wenn wir wissen, wie unser Weg zum Titel aussieht, dann hören wir uns nochmal wieder zur WM. Und wenn die WM natürlich dann soweit ist, wenn es losgeht, dann hören wir uns auch ein bisschen öfter.
Ich denke auch.
Und bis dahin sprechen wir über Vereinsfußball.
Ja, der Weg zum Titel oder eher der Weg zum Aufstieg, den haben wir hier in diesem Podcast auch schon das ein oder andere Mal skizziert.
Mehrmals,
für ja. Hannover 96. Ich erinnere mich, als wir darüber sprachen, dass die fünf Spiele, die vor der Brust waren, ein Spiel da drin nicht inkludiert, weil das war ein emotionales Spiel, gewonnen werden müssten. Lass mich kurz schauen, Philipp.
Ja,
wir haben, glaube ich, gesagt.
Das war in der vorletzten Folge.
Ja.
Da hast du mir, da sind wir, glaube ich, aus dem 2-2 gegen Greuther Fürth gekommen.
Ja.
Und da hast du mir dick und breit erklärt, warum die nächsten fünf Spiele für Hannover 96 kriegsentscheidend sind.
Genau, Liga-entscheidend bzw. aufstiegsentscheidend sind,
ja.
Ob man zum Schluss den Sprung schafft oder nicht.
So, und ich glaube, Kai, da habe ich danach großkotzig gesagt,
12 Punkte.
Da müssen wir aus 4 Spielen, müssen wir 10 Punkte holen.
10 Punkte, genau, mindestens 10 Punkte. Das hat insofern schon mal nicht geklappt, dass das erste Spiel schon in die Dutten ging.
Ja, haben wir 3-0 gegen Schalke verloren. Ne?
Silla uns in Hannover 3-0 abgeschossen
ja.
hat.
Und dann in der nächsten Folge habe ich ja dann gesagt, da müssen wir 9 aus den nächsten 3 holen. Ne?
Gut, das hat, dann waren wir auf Kurs. Philipp, wir waren auf Kurs. Wenn wir jetzt mal das Braunschweig-Spiel rausnehmen, weil es das emotionale Spiel war, was man gewinnen muss in Hannover.
Und das haben wir auch gewonnen.
Das haben wir auch
also
gewonnen.
Also für die Ehre klappt es schon mal.
Für die Ehre, genau. Wenn es um die Ehre geht, haben wir kein Problem. Wenn es um sportlichen Erfolg geht, da ja. könnte man noch drüber sprechen, ob das vielleicht noch verbesserungswürdig ist. Denn nachdem wir in Braunschweig bei der BTSV gewonnen haben, ging es nach Elversberg. Mhm. Und Elversberg ist eben nicht Braunschweig, sodass man da nur 1-2 rausgeholt hat.
Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, und jetzt werde ich sauer, hast du den Elfmeter gesehen?
Er erklärt das im Nachgang ja noch.
Ist mir scheißegal, was er erklärt. Das
genau.
ist kein Elfmeter.
Ja.
In keiner Welt, in keinem Universum, weder bei DC noch bei Marvel, ist das ein Elfmeter. Elfmeter.
Ja.
Wer den Kontakt zieht und dann noch 2 Schritte macht und erst dann fällt, wurde offensichtlich nicht durch den Kontakt zu Fall gebracht.
Ja, sondern durch seine eigene Idee zum Fall.
Und
ja.
jetzt haben wir schon VAR.
Mhm.
Was gucken die da? Haben die selber mal Fußball gespielt?
Ja, ich hab das auch gesehen. Der Schiedsrichter, der sich im Nachgang da erklärt oder das versucht, der dann sagt, naja, er kann verstehen, warum das so ist und so weiter. Und er hat dann eben so entschieden und alle wollen ja schnelle Entscheidungen, wo ich dann sagte, nein,
ich will die richtige Entscheidung.
Genau, niemand will eine schnelle Entscheidung oder eine Entscheidung, die dann der Schiedsrichter auf dem Platz trifft. Entscheidung auf dem Platz war so, glaube ich, die Aussage, wo ich dann auch
ja, aber die ist falsch, die Entscheidung.
Wo ich dann auch meinte, genau, wenn die Entscheidung auf dem Platz falsch ist, dann interessiert mich die Entscheidung auf dem Platz, Scheißdreck.
Ja, ist so.
So, dann trefft die richtige Entscheidung auf dem Platz.
Ja.
Lass das lieber nochmal kontrollieren, damit das auch die richtige ist.
Ja.
Und dann bin ich auch fein damit, wenn dann mal gewartet wird und der Spielfluss dadurch kaputt geht. Aber er pfeift doch eh ab. Das Ding ist durch.
Ja.
Heißt, die Situation ist doch auch kaputt für den Spieler, der sich da fallen lässt.
Mhm.
So. Und dann kann ich doch immer noch gucken und sagen, naja, ist es oder ist es nicht?
Ja.
Und wenn ich dann auf Elfmeter entscheide, ist es die falsche Entscheidung. Keine Frage. Hilft uns jetzt aber auch nicht.
Ist vergossene
Milch.
Ja, genau.
Denn man hätte das ganze Ding ja dann eine Woche später in Hannover im Heimspiel wieder wettmachen können. Und Philipp, da lasse ich dich erzählen, du vor Ort saßt.
Ja, ich bin vielleicht ein schlechter Zeuge für das Spiel. Ich war zwar vor Ort,
ja,
aber ich war mit meinen Jungs da.
Ah, anwesend.
Und wir haben uns natürlich morgens dementsprechend inhaltlich vorbereitet auf diese Partie.
Gut.
Deswegen, also natürlich Stimmung war gut. Nordkurve war wieder pickepacke voll.
Mhm.
Das Stadion war auch voll. Es war nicht ausverkauft. Also hinten Süd und Ost war noch ein bisschen was frei. Aber es war wirklich, wirklich ein gutes Spiel, ein sehr schnelles Spiel mit vielen Chancen. Im Nachgang haben wir gerade nochmal geguckt, glaube 5-mal Aluminium, ne? 2-mal für uns, 3-mal haben die Lilien, also die Darmstädter, ans Aluminium geschossen. Eigentlich waren wir dominant, Kai. Ne? Also ich saß zwar unten an der Eckfahne, also hatte nicht so richtig den taktischen Überblick. Aber wir waren dominant, wir hatten viel Ballbesitz und wir waren die bessere.
Chancen kreieren nach vorne mit dem Ball war fast immer nicht erfolgreich, aber zumindest war immer ein Abschlussball.
Genau, wir sind immer ins letzte Drittel gekommen, wir haben gut penetriert bis zum Tor und dann haben wir das Tor haben wir leider nicht gemacht.
Ja.
Ne? Und leider, Kai, irgendwie schaffen wir es die ersten 5 Minuten, die Konzentration nicht hochzuhalten, ne?
Ja, die ersten 5 Minuten beider Halbzeiten fangen wir uns das erste Gegentor und auch das zweite, also das zweite Gegentor dann nach 5 Minuten jeweils von der gleichen Person. Das gehört dann auch dazu, Wahrheit dazu. Was ich dann aber viel bezeichnender finde, ist die Art und Weise, wie wir nach hinten agieren, also wie verteidigt wird, ohne Ballverteidigung. Ja. Da merkst du, dass da viel Chaos im Strafraum passiert, dass auch die Namen, die dort verteidigen sollen, dann, also die Stammverteidiger irgendwie, weiß ich nicht, pennen. Der einen Situation sieht unser Torhüter auch nicht gut aus, den fängt er sich dann wieder zum Glück. Ja. Also da haben wir einfach Glück in der Tatsache. Das hat nichts mit Können zu tun in dem Moment. Das ist pures Glück, dass der Ball nicht auch noch reingeht. Also wirkt fahrig und nicht konzentriert. Meine Meinung dazu, um da vielleicht ein bisschen vorzugreifen, auch zum Spiel in Paderborn. Mhm. Also, dass wir das Darmstadt-Spiel verlieren, ist, glaube ich, keine Neuigkeit, die man jetzt berichten muss.
Nee.
Denn das dritte Tor, so wie es fällt, ist total ärgerlich. Aber ja, also gehört dann eben beim Fußball dazu, wer mehr Tore schießt, gewinnt das Spiel. Da kann man so viele Latten- und Pfostentreffer erzielen, wie man will. Das Udene-Tor ist wahrscheinlich eins, was er sich einrahmt.
Auf jeden Fall.
Sein erstes Tor für die Profis und dann auch so ein Ding. Also Respekt dafür. Gleichzeitig wird der Torhüter der Darmstädter sich aber auch seine letzte Aktion einrahmen. Also den Ball noch rauszufischen mit dem Fuß ist gute Agilitätstraining, was der macht, lohnt sich.
Hat Reflexe trainiert letzte Woche.
Definitiv. Mhm. Worauf ich hinaus will. Ich glaube, der Umbruch in der Mannschaft, ganz am Anfang der Saison, alle Spieler raus, alle neue rein, sorgt dafür, dass du natürlich nach vorne eine stärkere Offensive hast. Der Titz-Fußball tut dann sein Übriges, dass eben die Offensive funktioniert.
Ja, die ersten 4 Spiele, die waren ja wie vom anderen Stern. Ne?
Keine Frage.
Das war richtig geil und ich meine, klar waren wir natürlich viel zu früh, viel zu euphorisiert und haben viel zu früh den Aufstieg immer eingeläutet. So. Aber gut, ich meine, wir spielen ja auch nicht, wir können uns das erlauben hier vom Sofa. Dann kam die Ernüchterung, ne? Wie das so ist mit der Euphorie.
Gerade die Stabilität in der Verteidigung und in den Abläufen in der Verteidigung fehlt halt. Also mit dem Ball, der Titz-Fußball ist ein Ball, ein ballbasierter Fußball, also ein, wo ich Ballbesitz basierter Fußball. Ich brauche den Ball, um nach vorne taktisch arbeiten zu können. Nach hinten raus defensiv verteidigen und den Ball bekommen, das sind die gleichen Schwächen, die Magdeburg auch hatte. Magdeburg hat sich ohne Ende Tore gefangen, hat aber auch Tore geschossen, wie am laufenden Band. Also offensiv ein absolutes Fußballfest. Nach hinten raus, aber eher eben die Ernüchterung. Und so
lief es ja auch gegen Darmstadt. Ne, wir sind das bessere Team, wir haben die besseren Chancen.
Ja.
Eigentlich müssten wir das Spiel 3-2 gewinnen. Wie du sagst, hinten viele Tore, vorne viele Tore. Wir waren eigentlich besser als die Darmstädter, also hätten wir eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn du hinten unsicher stehst, fängst du die halt auch hinten ein. Ne?
Das sind eben auch diese Parallelen, die man zu dem FC Magdeburg sieht. Also die hohe Entwicklung der einzelnen Spieler, also die einzelnen Spieler sehr im Fokus stehend, gute Einzelentwicklung auch haben. Matsuda mit einer enorm starken Entwicklung, Kellmann mit einer enorm starken Entwicklung. Also alle formstark. Aber, und das ist der Negativpunkt, das System wird einem enorm belastet und du hast eine absolut schwankende Konstanz in den Ergebnissen. Mhm. Weil diese einzelnen Spieler natürlich dann individuell das Spiel nicht komplett gewinnen, sondern als Team, du auch in der Rückwärtsbewegung, in der Verteidigung ohne Ball, irgendwo eine Konstanz brauchst oder eine Stabilität brauchst. Und die gibt es noch nicht.
Der Reporter sprach ja auch davon, dass 96 die Comeback-Mannschaft der Liga ist. Ja. Also 8 Punkte nach Rückstand geholt. Jetzt könnte man sagen, wir sind total resilient und am Ende holen wir was Zählbares. Aber Kai, wenn du aufsteigen willst, dann darfst du nicht in Rückstand geraten.
Mhm.
So, dann musst du zur Not dein Spiel 1-0 gewinnen mit einem hässlichen Arbeitssieg. Aber du kannst doch nicht, also wenn du 8 Punkte nach Rückstand holst, das heißt ja, dass du öfter mal hinten liegst. So, und wenn du öfter mal hinten liegst, kann es halt auch sein, dass du nicht zurückkommst.
Genau, richtig. Das ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn du nie zu hinten liegst. So, und das ist eben der Unterschied zwischen Leitl und Titz jetzt.
Genau.
Leitl, der von einer defensiven Stärke ausgegangen ist, der offensiv aber kein Feuerwerk ausgelöst hat.
Ja.
Und andersrum Titz, der offensiv die Spieler gut einstellt, moderne Mechanismen da bedenkt und auch fabriziert. Aber in der Defensive eben absolut knappst, ja.
Na, ich fürchte, also das wird sich jetzt so durch die Liga ziehen, dass wir einfach hoffen müssen, dass wir eben die Spiele 3-2 oder 4-3
ja.
gewinnen.
Dass du offensiv stärker bist.
Weil wir müssen, also ich sehe das, weil ich meine, wir haben jetzt gegen Elversberg 2 gekriegt, gegen Schalke haben wir 2 gekriegt, also ne, 3 gegen Schalke, aber auch gegen Schalke 2.
Yep.
Wir haben jetzt gegen Darmstadt auch 2 gekriegt. So, das heißt, wir kriegen fast immer 2 Gegentore.
Mhm.
Na gut, jetzt gegen Braunschweig nicht, aber die haben auch relativ haben schnell auch eine rote Karte
genau.
gekriegt. Und wenn ich jetzt gucke, davor, ne, gegen Greuther Fürth auch 2 Stück. Gut, gegen Bielefeld haben wir nur 1 gekriegt. Gegen Dresden davor auch 2 Stück. Gegen Hertha auch 2 Stück. Ne, am Ende haben wir 3-0 verloren. Also wir kriegen, also wenn es nicht läuft, also wenn es hinten nicht läuft, kriegen wir immer 2 Stück.
Ja.
So, und das geht nicht. Also ja, ich kann es verstehen, am Ende ist 3-2 geil, wenn du 3-2 gewinnst, aber du kannst ja nicht in die Partie reingehen mit dem Wissen, okay, wir müssen 3 Stück machen, weil ich weiß, dass wir 2 Stück kriegen. Also das kann ja keine sportliche Perspektive sein für jedes Spiel.
Hm.
Ne? Und da muss Titz und sein Team, da müssen die unbedingt dran arbeiten, dass wir hinten stabil stehen.
Ja, und das große Problem an der Tatsache ist, und das ist auch etwas, was dann wieder Hannover 96-like ist, dass so nette Namen wie Martin Kind sich einschalten und dann natürlich auch so eine Phase der...
Ja, die haben natürlich dann auch alle eine Meinung, ne?
Ja, auch eine Phase der Schwäche, die jetzt gerade passiert,
ja.
Durch wachsenden Leistungen eben auch kritisiert wird und gesagt wird, wir haben Plan A gebaut, wir haben, wie die neue Presse so schön schreibt, 2 Kleinbusladungen an Spielern gekauft
oder
geholt.
Bus, ja.
Genau, wir haben einen Trainer auch mit Ablösezahlung geholt, der dazu passt. Jetzt muss das funktionieren, Plan A muss funktionieren, weil sonst, also einen Plan B haben wir nicht wirklich. Und naja, also insofern so richtig, also so richtig einschlagen tut das jetzt noch nicht. Platz 5 ist jetzt auch nicht dramatisch schlecht. So. Aber mit Paderborn, du hast es gesagt, treffen wir in dem nächsten Spiel auf den ersten.
Ja.
Und auch auf einen absoluten Angstgegner von uns.
Und 8 Punkte vor uns, ne?
Ja, 8
also,
Punkte weg schon.
Angenommen, wir verlieren das, dann haben wir 11 Punkte Rückstand auf den ersten.
Ja.
Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ist egal, mit dem zweiten steigen wir auch auf. Aber wir haben jetzt schon 6 Punkte Rückstand auf den zweiten.
Wenn der gewinnt, sind es 9.
So, ja. Wenn wir verlieren und der zweite auch gewinnt, sind es auch 9 Punkte.
3 Spiele, die man wieder gewinnen muss und der andere verlieren muss, ja.
Und das ist dann schon eine Entfernung, das wird dann schon kritisch.
Ja, vor allen Dingen wird es dann unwahrscheinlich. Und haben,
so kann man es auch
ausdrücken. Wir haben 5 Spiele gesagt, die gewonnen werden müssten, die wichtig sind für Hannover, also die Zeit der Entscheidung jetzt gewesen ist. Von diesen 5 Spielen ist 1 gewonnen worden, 1 unentschieden gespielt worden.
Ja.
Der Rest ist verloren bisher. Heißt, das nächste Spiel gegen Paderborn ist das Spiel, was nochmal 3 Punkte bringen muss. Also nicht nur, dass jedes Spiel jetzt 3 Punkte bringen muss, sondern dass die Wahrscheinlichkeit einfach sinkt, sonst überhaupt noch aufzusteigen. Mhm. Und das wissen die Verantwortlichen von 96 natürlich auch.
Ja.
Das ist also, nur weil wir hier zu zweit von einer lustigen Couch das analysieren, kann das, glaube ich, jeder, der sich alltäglich mit Sport beschäftigt, auch.
Naja, und ich lege noch einen drauf. Wir spielen danach, also wir spielen jetzt morgen, spielen wir gegen Paderborn.
Ja.
Und heute in einer Woche spielen wir gegen den KSC. Und wir sind punktgleich mit dem KSC.
Genau, wir haben am Anfang gesagt, diese 5 Spiele sind es, weil der KSC doch weit abgeschlagen ist.
Genau, der KSC wäre jetzt das 6. Spiel, nur du sagst es völlig korrekt. Dadurch, dass wir jetzt punktgleich mit dem KSC sind, also der KSC jetzt auch direkte Konkurrenz ist, sind wir bei 6 Spielen, die entscheidend sind für den Aufstieg. Und bis jetzt sieht das alles nicht so sahnig aus.
Nee.
Und das Problem ist halt, die Mannschaften, die vor uns stehen, gegen die haben wir schon gespielt, bis auf Paderborn.
Ja,
ne? Also Darmstadt,
da sind gar keine Chancen mehr.
Die haben wir verloren. Elversberg vor uns, gut, haben wir unentschieden gespielt. Schalke vor uns haben wir verloren.
Genau.
So, Paderborn vor uns, gegen die spielen wir morgen. KSC punktgleich, gegen die spielen wir nächsten Freitag.
Und wenn diese Spiele alle verlieren, der FCK kommt auch noch. Oder wir fahren zu den Lauternern.
Ja, aber das ist dann schon wieder Rückrunde, ne? Also dann haben wir eine Runde durch.
Genau.
Also wenn wir, gut, ist noch die Hälfte, ist nichts verloren, nichts gewonnen, alles gut, ist jetzt Kaffeesatzleserei, Aber wenn wir dann schon 11 Punkte beziehungsweise 9 Punkte zurück sind, und ich meine, gegen KSC haben wir auch noch nicht gewonnen. Gut, Preußen-Münster, klar, wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann können wir es auch sein lassen.
Genau, dann können wir es auch, dann können wir es auch abschließen.
Dann spielen wir noch gegen Bochum, die müssen wir auch schlagen. Und dann das letzte Spiel der Hinrunde ist dann in Nürnberg, die müssen wir auch schlagen.
Ja, das sind alles unteres Tabellendrittel.
So, ja, aber gegen die müssen wir halt auch spielen. Und ich meine, wir haben ja gegen Greuther Fürth auch nur ein 2-2 geholt, ne?
Ja.
Also mit Sicherheit werden wir da noch Spiele gewinnen und mit Sicherheit werden wir auch ein Spiel gewinnen, von dem wir nicht glauben, dass wir es gewinnen. Problem ist, wir werden mit Sicherheit auch eins verlieren, von dem wir nicht glauben, dass wir es verlieren werden. Und das ist so ein bisschen das Problem,
wenn das nicht schon passiert ist, ja.
Dass 96 im Moment ehrlich gesagt eine Wundertüte ist. Und Wundertüten steigen nicht auf.
Nee, genau. Inkonsistenz steigt nicht auf. Das ist das Problem. Also ich würde mal sagen, unsere 5 Spiele, 5 Siege, Ding ist schon mal ziemlich den Bach runtergegangen.
Ja.
96 selber jetzt in einer ganz, ganz seltsamen Situation, dass man eben auf der einen Seite genau diese Spiele jetzt gewinnen muss, auf der anderen Seite ja auch erfolgreichen Offensivfußball spielen kann. Sie müssen es nur jetzt zeigen, sie müssen es jetzt nur konstant zeigen. Und Ich hoffe, dass die Vereinsführung da jetzt nicht den Panikknopf drückt, den man für 9 Euro irgendwas bei Amazon bekommt.
Ja, ich habe ihn auch noch nicht bestellt.
Nee, ich hatte ja auch Hoffnung. Ich hatte auch Hoffnung. Aber spätestens, wenn wir uns nach übermorgen sprechen oder nach morgen sprechen, so, könnte das Ganze etwas anders aussehen. Vielleicht müssen wir dann schon mal bestellen.
Ja, es ist ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Also wir sind nicht schlecht, also Aufstieg ist natürlich noch nicht abgeschrieben, aber wie du sagst, er ist natürlich in weite Ferne gerückt. Von daher müssen die Jungs sich jetzt einfach zusammenreißen, nach Paderborn fahren und da ein bisschen Gas geben. Und ich glaube, wenn wir jetzt gegen Paderborn und gegen KSC gewinnen sollten, ich glaube, dann sieht das alles gar nicht mehr so schlimm aus. Müssen wir aber halt auch machen, ne? Und ich glaube, in dem Sinne ist, glaube ich, alles gesagt, es sei denn, du willst noch einen draufsetzen.
Ich habe gar nichts mehr zum Draufsetzen, sage ich dir.
Na,
für mich ist auch in der Hinsicht, also wir können gespannt sein, was da morgen die Spiele bringen. Muss aber auch sagen, Philipp, wenn wir dann ins Stadion gehen, zur Rückrunde, könnte das ja eine sehr entspannte Nummer werden, weil man eh weiß, dass man es nicht mehr schafft. Also so richtig ausgeschlossen ist das nie, aber es könnten dann ganz entspannte Spiele für uns sein. Schöne Spiele, vielleicht die einfachen Spiele raussuchen, wo man auch wahrscheinlich gewinnt.
Genau.
Nicht so ein Darmstadt-Spiel angucken, wo es um was geht.
Ja, sondern genau.
Da wird man ja ganz verrückt.
Okay.
In diesem Sinne, Philipps, hat Spaß gemacht.
Ja.
Die erste Folge nach einer langen Zeit.
Ja.
Jetzt mal wieder ein bisschen konsistenter auch bei dem Phrasensport hier, nicht nur bei 96 hoffentlich.
Genau, Urlaub ist vorbei.
Urlaub ist
vorbei, genau. Jetzt hören wir uns wieder regelmäßig.
Für euch gilt, auch weiterhin bei Instagram reinschauen, alte Folgen auch nochmal nachhören. Wie gesagt, heute haben wir auch wieder viel referenziert auf vergangene Folgen, gerade hinsichtlich der WM und der Derbys. Nächste Woche, was erwartet euch da? Weil du hattest schon ein bisschen geteasert, wir reden wieder über ein großes Derby
im britischen Raum. Wir gucken uns quasi mein größtes Derby an, North London Derby, also Arsenal gegen Tottenham.
Da würde ich dann Arsenal übernehmen, glaube ich.
Ist jetzt am Wochenende, glaube ich.
Das glaube ich nicht.
Das glaubst auch nur du, dass du die bekommst. Nein, also müssen wir mal gucken. Also wir machen sicherlich das North London Derby und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch was finden in Deutschland.
Wie es bei 96 gelaufen ist oder in der Bundesliga vielleicht auch mal wieder reinschauen.
Genau.
Könnt gespannt sein, was nächste Woche da auf euch zukommt. Es gibt ja wieder genug zu erzählen. Fußball läuft, der Ball rollt. Und ich hätte noch so ein, zwei andere Themen, die ich gerne mit dir besprechen will.
Ja, dann machen wir das
doch. Wo ich in meiner Vakanz ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken.
Ja, dann machen wir das doch.
In diesem Sinne, ganz liebe Grüße daraus und habt ein wunderschönes Wochenende.
Ja, wir hören uns. Ciao, ciao.
Die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem der exklusivsten Nachtclubs von Barcelona, dem Sutton. Dani Alves ist auf Besuch in der alten Heimat. Jetzt hat er frei und er will feiern. Und der Fall beginnt genau hier, in dieser Nacht. Eine 23-jährige Frau erhebt später schwere Vorwürfe. Sie sagt aus, Alves habe sie und zwei Freundinnen in den VIP-Bereich eingeladen. Zunächst sei die Stimmung locker gewesen. Dann, so ihre Darstellung, sei sie mit ihm in einen separaten Raum gegangen, der sich später als Toilette entpuppte. Dort habe er sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Der ganze Fall ab sofort bei Tatort Sport.